Radio Decca FM. Und hier sind Howie und Chris.
Ja, Leute, servus, moin, moin, hallo allerseits. Mann, ey, hier ist Decca FM, euer Lieblingsradiosender zum Thema Motorrad, Abenteuer, Reisen und natürlich vor allem Rallye. Grisi, was geht, Mann? Grüße nach Hannover.
Ja, ey, danke. Grüße zurück nach Bremen, ey, ins Hauptstudio. Und ich bin heiß und ey, langsam fängt es schon an. So, ne? Die Startnummern wurden jetzt vor ein paar Tagen veröffentlicht und deshalb sind wir auch wieder hier mit Mike am Start, weil die Decca rückt näher, Leute. Ich bin schon echt hyped.
Ja, mega hyped, ne? Und sorry, Mike, ich bin ja reingerast.
Ich wollte mich nochmal vorstellen.
Ja, Mike, ey. Sorry, du bist natürlich am Start, Mike. Und stell dich gerne nochmal vor. Ich weiß gar nicht, die meisten sind wahrscheinlich schon länger dabei, aber vielleicht kannst du nochmal ganz kurz sagen, was geht hier eigentlich ab? Auf welchem Weg sind wir?
Ja, wir sind auf dem Weg zur Dakar und ich bin der Mike Wiedemann. Bereite mich auf meine dritte Dakar vor und ja, viel Spaß beim Zuhören.
Genau, ne, das ist ja das Ding. Ihr seid hier mittendrin dabei mit dem Way to Decca und das ist Folge 2. Also solltet ihr Folge 1 verpasst haben, dann unbedingt da nochmal reinhören.
Ja, wir haben im letzten Poddy schon erzählt und bekannt gegeben, dass wir hier nicht nur sind, um zu fiebern auf die Rallye hin, um unsere Favoriten und natürlich Mike zu unterstützen, sondern dass wir eben auch hier sind, um wirklich, wirklich zu supporten. Und wir haben überlegt, ihr könnt halt auf der einen Seite sagen, ja, ich schmeiße ein bisschen was in den Topf und wir werden heute auch noch so ein bisschen über diese ganzen finanziellen Dinge eigentlich reden, die da so hinterstecken, dieser Rattenschwanz, der da eigentlich dran ist. Aber das ist nicht umsonst, Leute. Ihr habt eine ganz große Chance. Ihr könnt nämlich was gewinnen. Und wenn ich ehrlich bin, bin ich die ganze Zeit immer überlegen, mit wie viel Fake-Accounts ich eigentlich hier mitmache. Denn ich möchte unbedingt was davon gewinnen. Am liebsten möchte ich die Sachen, die Decca FM spendet, also Chrissy und ich, gerne selber behalten. Weil wir echt richtig geile Scheiße haben, Leute. Aber Mike hat noch geileren Scheiß. Wir müssen ein bisschen spoilern, Leute. Ein bisschen grob erzählen, ein bisschen skizzieren, was wir am Start haben. Chrissy, was geben wir eigentlich in den Lostopf, wo schon viele mitgemacht haben? Mike erzählt uns gleich mal, dass schon echt mehrere Hände voll am Start sind.
Also von uns am Start im Lostopf, an dem übrigens jeder, also an dieser Auslosung teilnimmt, der was dazu beiträgt. Egal, ob ihr einen Euro oder 1.000 Euro spendet. Das ist völlig egal. Ihr seid dabei. Und an der Stelle auch nochmal, ne, viele kleine Euro-Münzen machen zum Schluss auch einen großen Haufen. Deshalb, egal wie oder was, wenn hier 3.000 Leute jeweils einen Euro geben, dann kann Mike da echt schon was rocken. Und vielleicht, Mike, kannst du nachher auch nochmal was dazu sagen, weil du ja so medientechnisch, kameratechnisch dieses Jahr auch was oder für die Decca was Cooles vorhast. Und wir von Dirty Dogs, wir hauen raus, ey, ein offizielles Decca FM Shirt, natürlich in Wunschfarbe und Größe. Dann gibt's einen richtig, richtig feinen Kalender von Decca FM. Das Premiere übrigens, das erste Mal, dass wir das machen, exklusiv eigenen Kalender. Da ist übrigens Mike auch am Start. Sehr, sehr cool mit so Kurzprofilen zu den Fahrern und so. Den könnt ihr gewinnen. Und wir haben noch, das ist so von unserer Seite eigentlich der Hauptpreis. Und da nochmal vielen lieben Dank an den André von KTM, ich hoffe, er hört das, denn der hat das Ganze mit unterstützt, also uns unterstützt, dass wir andere unterstützen können, mit einem großartigen Decca-Buch. Und zwar ist das ein riesiger Bildband, der kostet um die 60 Euro normalerweise im Handel, wo die komplette Geschichte von Decca ist und so. Und ich lege das Ding eigentlich nicht mehr weg, denn für so Nerds wie mich, ey, ihr könnt da zum Beispiel jedes Siegerbike nachlesen mit den technischen Daten dazu. Total geil.
Mike, möchtest du ein bisschen erzählen?
Ja, gerne. Ich kann auch mal kurz noch erwähnen, was von meiner Seite aus im Lostopf liegt. Unter anderem ein originales Decca Roadbook von mir, von meiner ersten Decca.
Hammer.
Dann haben wir noch zwei Decca Jerseys im Lostopf von mir. Sowie mehrere Sachen von Weberwerke und von Widerstore. Unter anderem.
Hammer.
Ja, Hammer. Wintermütze und T-Shirt, Pullover. Und ja, ich denke mal, mehr verrate ich jetzt nicht, aber das ist schon mal gar nicht so schlecht, glaube ich.
Hammer, Leute, ey. Und die Chancen stehen echt noch gut. Es haben zwar schon einige mitgemacht und es ist auch schon einiges. Mike, kannst du so einen ungefähre Hausnummer nennen? Ist schon echt was zusammengekommen seit der letzten Folge?
Ja, also ich bin fast schon bei, also ich bin schon bei gut 1000 Euro. Und habe jetzt auch schon fast 50 Leute dran teilgenommen. Nice. Also nochmal danke dafür an jeden Spender. Ja. Und ich habe es letztens schon erwähnt im Video von mir. Also mir geht es eigentlich darum, dass ich bei meiner nächsten Dakar jetzt im Januar Kameramann mitnehmen möchte. Und das Ganze kostet mich fast 10.000 Euro mit Anmeldung für den Kameramann plus Kameras plus Flug, Visum. Und damit ihr jeden Abend einen geilen Weber-Flug habt, beziehungsweise geiles Material habt zum Anschauen, möchte ich gerne den Kameramann mitnehmen. Und ja, wenn es euch, beziehungsweise würde es mich freuen, wenn der ein oder andere was spendet. Und ich bin wirklich auch schon happy mit 5 Euro.
Ja. Genau. Vor allen Dingen, Mike, unsere Erfahrung aus dem Podcast-Leben so ist, man kann wirklich eine Rechnung aufmachen. Also wenn man sich so die Klickzahlen anguckt und wer zum Beispiel den Podcast auch supportet, wir reden da von ungefähr 1%. Ne? Also ungefähr 1% ist bereit auch zu sagen, boah, ich gönne mir das, ich lasse mich nicht nur entertainen, sondern ich gebe auch was zurück. Und das zeigt so ein bisschen, dass hier echt viele am Start sind. Weißt du, was ich meine? Wenn man das so ein bisschen hochrechnet.
Auf jeden Fall.
Und ich glaube, hier ist so, und da, darauf wollte ich hinaus, wenn ihr sagt, Mann, ich habe gerade nicht so viel Geld, jetzt ist Weihnachten und so, ich habe gerade nicht so viel Geld über und so und ich kann mir das einfach nicht leisten, aber selbst 5 Euro ist für mich echt viel Geld. Was ihr halt auch machen könnt, ist, ihr könnt Mike folgen auf den sozialen Netzwerken, Links sind hier in den Shownotes. Ihr könnt Nachrichten schreiben, ihn natürlich auch ein bisschen versuchen, mental zu unterstützen. Aber vor allen Dingen bringt das Reichweite. Ne? Und wenn er Reichweite bekommt, dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen Sponsor, der sagt, Mann, wer ist das denn? Vielleicht wollen wir da ein bisschen was machen. Also selbst das, und das kostet keinen Euro. Und ich glaube, da wäre Mike auch sehr dankbar drüber, ne? wenn man da einfach ein bisschen Support gibt. Support genau. Ist kein Mord, Leute.
Ja, du nimmst mir die Worte hier aus dem Mund. Genau, ich denke, damit haben wir echt... ja, und also ich meine, Original-Roadbook von der Dakar, puh, das, also, ah, da würde ich schon fast ein Verbrechen dafür begehen, aber nur fast, das ist, ja. Ich würde sagen, Leute, wir zählen auf euch, ihr habt ja auch schon saugeil mitgemacht, danke dafür und ich glaube, wir starten mal mit dem Thema so. Das letzte Mal haben wir ja drüber gesprochen in der Folge, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du Dakar fährst und wieso deine Leidenschaft dafür entstanden ist. Und heute wollen wir mal über das Thema Vorbereitung quatschen. Also, wie bereitest du dich vor? Welche Aspekte sind denn wichtig bei der Vorbereitung? Und die wollen wir uns mal angucken. So, wir haben das mal so als groben Leitfaden einmal gesagt, körperlich, einmal mental und einmal das Thema Motorradfahren, Motorradtraining natürlich. Und ja, Mike, würde ich sagen, einfach, weiß nicht, sollen wir mit körperlich anfangen oder mental oder Motorrad? Was macht am meisten Sinn? Leg einfach mal
los. Ich würde sagen, wir fangen mit Motorrad an, weil das ist eigentlich das Einfachste.
Ja. Yeah.
Zum Erklären, beziehungsweise auch, ja. Ich würde einfach sagen, ich lege einfach mal los.
Ja. Yeah.
Also, für alle, die mal irgendwann Dakar fahren möchte, ist auf jeden Fall mal das Allerwichtigste, viel auf Motorrad zu sitzen.
Ja. Yeah.
Und da gibt es eigentlich gar keine spezielle Formel dafür. Aber. Ich schaue immer, dass ich relativ viel Rennen fahre. Also ich fahre im Jahr halt, früher war es 40 Rennen, mittlerweile sind es aus zeitlichen Gründen nur noch so 10 bis 15 Rennen. Aber ich denke, dass Rennenfahren das beste Training ist. Wenn ich mal keine Rennen fahre, dann schaue ich halt wirklich, dass ich lange Turns mache. Das heißt, ich fahre 2-3 Stunden Turns. Mittlerweile auch viel mit dem Rallye-Bike. Das heißt,
darf ich da mal kurz rein, Mike, weil... Weißt du, ich war früher, habe ich zum Beispiel viel gesurft, ne, so Wellenreiten und so gemacht und ich war aber auch als Trainer gearbeitet mal und so und mir ist da aufgefallen, dieses, du kannst viel machen, du kannst im Fitnessstudio arbeiten, du kannst Bewegungen versuchen nachzuahmen und so, aber die wirkliche Bewegung, ne, im Hinblick auf die Kraft, die du wirklich brauchst, so was so die Koordination der Muskeln angeht, aber auch die Kondition, die kriegst du eigentlich nur durch die wirkliche Bewegung hin, ne. Ist das auch so, würdest du sagen, beim Rallyfahren? Also du kannst im Fitnessstudio machen, was du willst, das ist gut, das bringt auch was. Aber so richtig musst du eigentlich fahren. Fahren, ja, fahren, fahren.
Das ist genau die richtige Aussage. Und genau das, was du erzählst, das ist vollkommen richtig. Weil, ja, also ich sehe es bei mir, ich kann noch so viel im Fitnessstudio trainieren, weil ich mache viel im Fitnessstudio und auch viel Jog und Radfahrer, aber trotzdem bin ich auf dem Motorrad dann oft mal komplett überfordert und nach 30 Minuten oder zwei Stunden komplett am Ende.
Ah, krass, ey, krass.
Also das ist echt extrem. Ich war zwar eine Zeit lang, also beziehungsweise ich bin eigentlich eher jemand, der mehr körperlich trainiert, wie er Motorrad fährt.
Ja. Yeah.
Weil ich immer so ein bisschen das Problem habe, wenn ich zu viel Motorrad fahre, dann verliere ich ein bisschen die Motivation. Mhm. Und dann geht es gerade in die andere Richtung. Und dann, wenn du keine Lust hast zum Motorradfahren, dann geht gar nichts. Also da muss man so ein bisschen so einen Mittelweg finden, aber auf jeden Fall ist Motorradfahren das beste Training hier.
Ja.
Genau.
Kann ich
was
komplett
heißt
nachvollziehen.
2 Stunden Turn bei dir? Also ich vermute mal nicht, das heißt, du fährst 2 Stunden durch einen schönen Schwarzwald, obwohl sich das sehr anbietet, bei euch Motorrad zu fahren. Also eine schöne Straßentour und so, sondern bist du auf einer Crossstrecke, auf einer Endurostrecke unterwegs. Wie sieht das aus bei dir?
Genau, also ich bin also auf der Straße eigentlich nie unterwegs. Ich habe selber auch gar keine Straße Motorrad und ich bin auch noch nie auf der Straße Motorrad gefahren. Also damals beim Führerschein. Aber ich habe immer gesagt, auf der Straße fahre ich kein Motorrad, weil es zu gefährlich ist. Und jetzt fahre ich Dakar, was eigentlich das Gefährlichste ist, was es gibt. Aber im Straßenverkehr ist halt echt, ja, ist mir oft nicht selber schuld. Und deswegen bleibe ich lieber im Gelände. Und zum Training, ich bin eigentlich ja 90% auf der Großstrecke unterwegs und suche mir da meistens dann schnelle, flüssige Strecke raus und spule da meine 2 Stunden ab. Wenn es geht, nehme ich meine Freundin mit oder Kumpel, wo man die Rundezeit anzeigt, damit ich gucke, dass ich die 2 Stunden kontinuierlich die gleiche Rundezeit fahre und nicht abbaue. Wenn sie nicht dabei sind, dann gucke ich das, dass, ja, dass ich das ein bisschen im Gefühl habe, weil im Endeffekt merke ich dann selber, ob ich einbreche oder nicht.
Was? Ich muss gerade so an mich denken. Im Enduropark das letzte Mal, da bin ich so 3 Runden am Stück gefahren. Da habe ich eine Pause gebraucht.
Ja, klar. War früher auch mal so bei mir. Schon lange her, aber.
Ey, Mike, wir müssen ein bisschen springen, leider, weil mir brennt so eine Frage gerade. Gretel und ich, wir betalken ja seit mehreren Saisons jetzt schon die Rallye Dakar und auch andere Rallyes und so. Was wir immer uns nicht vorstellen können. Wir sind beide schon Dinge, haben schon Dinge gemacht, die an Rallye rankommen, aber immer nur so ganz kleine Ausschnitte, ne? Ey, wie geht das? Wie kann man so viele Stunden unter diesen Belastungen fahren? Wie geht das? Was geht in deinem Kopf vor? Es ist so krass. Wir denken immer die ganze Zeit, überhaupt mal diese Geschwindigkeiten zu erreichen, im Gelände, im Sand und so, das ist schon krass, ne? Aber über so lange Zeit. Und man kann ja, es ist ja nicht so, dass es bei dir nur darum geht, dass du das machst und so. Du fährst ja wirklich mit, ne? So mit den Großen. Das ist halt schon sick.
Ja.
Hau mal raus, hau mal irgendeinen Tipp raus.
Schwierig ist zu erklären, wie das funktioniert, aber im Endeffekt ist es, glaube ich, einfach die Routine beziehungsweise die Erfahrung, wo man irgendwann hat über die Jahre. Ich meine, ich fahre jetzt noch nicht so lange Motorrad und jetzt auch nicht, bin jetzt noch nicht alt, aber trotzdem fahre ich jetzt schon 6, über 8 Jahre Motorrad und einfach dauerhaft. Das ist, wie wenn man, glaube ich, dreimal in der Woche Fußball spielt. Oder irgendwie seine Sportart halt ständig ausübt und das über mehrere Jahre macht, dann ist das irgendwann alles drin und das ist dann einfach so. Das ist jetzt außer, wenn ich mal einen Monat oder 2 nicht trainiere, was es eigentlich selten gibt, aber gerade mal in der Winterpause, dann sitze ich wieder drauf und kann sofort die 2 Stunden wieder abspulen oder auch eine ganz normale Dakar-Stage.
Okay.
Und ja, was auch noch, was ich gerade noch sagen wollte, eigentlich zum Training, Motorradtraining, was eigentlich auch noch extrem wichtig ist, dass man eigentlich für Dakar in der Wüste trainieren sollte, was jetzt in Deutschland extrem schwierig ist. Deswegen haben ja die ganzen Dakar-Profis eigentlich aus Südamerika oder Amerika oder aus irgendwelchen anderen Ländern, wo es halt wirklich die Trainingsbedingungen gibt. Deswegen gibt es, glaube ich, auch keine deutsche Rallye-Fahrer. Ich gehe jetzt wahrscheinlich zu der Zeit, wo die Folge ausgestrahlt wird, bin ich wahrscheinlich in Marokko. Also ich gehe nächste Woche nach Marokko zum Training. 3 Wochen. Und das ist dann eigentlich so meine Hauptvorbereitung für Dakar auf dem Motorrad. Und jetzt fällt mir gerade noch was ein, wenn ich gerade von der Düne rede oder von der Wüste rede. Howie, du warst doch das letzte Mal,
Ja.
hast gesagt, du warst
Erinnerst
in der
dich, ne?
Düne. Wie
Ja,
war's?
ich war in Tunesien und ich war auch da im Jedel Nationalpark, also wo die Rallyes laufen, ne, von Duz aus und so. In Duz war ich auch und so. Und ich habe mir versucht, deine Tipps zu Herzen zu nehmen. Ich habe mit Tobi, mit
Immer
dem
da
Tobi,
was.
ja, ich habe auch mit dem Tobi gesprochen noch und so. Und das hat schon ein bisschen geholfen. Also pass auf, ganz ehrlich, Real Talk zwischen uns beiden jetzt, ne? Ich bin gut klargekommen. Und man muss ja auch überlegen, ich habe ja ein großes Reisebike mit Koffern, diesen ganzen Gedöns und so. Ich kam wirklich gut klar, aber ich bin effektiv, ne? Also mal Hosen runter jetzt. Ich bin effektiv vielleicht 30 Kilometer am Stück gefahren oder so. Das ist halt nichts,
Ja.
ne? Das ist halt nichts. Danach war ich auch wirklich bedient. Das war echt krass. Aber
Ja,
ich, also,
30 Kilometer eine Düne.
ja.
Ja, das war, also für die, wo jetzt, ja, sich das anhört, denkt, das ist nicht viel, aber 30 Kilometer in der Düne, das hört sich nicht viel an, das ist aber ewig.
Ja, schon, ne? Schon. Und vor allen Dingen, ich war ja in der Gruppe und wir waren auf sehr unterschiedlichen Niveaus auch so unterwegs und wir mussten immer wieder andere auch anschieben, die sich festgefahren haben und sowas. Das hat am meisten Kraft gekostet, ne?
Ja.
Ich mag wirklich stolz erzählen, ich kam gut klar, ich bin da gut durchgekommen und so, auch mit den Tipps und ich habe auch geübt hier im Tiefsand und so. Dennoch sind das Universen halt, ne? Zu diesen Distanzen, die bei der Rallye gefahren werden. Und zu dem Speed auch, ey, Digga, wir sind, keine Ahnung, Mann, wir sind vielleicht 30 km/h gefahren oder 50 km/h höchstens oder so. Das ist halt nochmal was ganz, ganz anderes. Und ich habe noch mehr Respekt davor, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Noch mehr Respekt.
Ja, aber hört sich gut an.
Aber ich hatte den Spaß meines Lebens. Es war wirklich ultra cool. Und Mike, was ich nicht wusste, ne? Du warst ja auch schon mehrfach da vor Ort, ne? Dieser Sand, den du da fährst, der ist, also ich habe den in die Hand genommen mit meinem Motorradhandschuh und ich konnte den nicht festhalten. Der war so fein, der war so dünn, der ist mir aus der Hand rausgerieselt. Das ist krass, ne? Da, wo ich wohne, hier oben im Norden, wir haben hier so rund um Bremen und so, wir haben ja auch so, weißt du, aus der Eiszeit noch so Sandgebiete und so Heide und sowas, ne? Da kann man sowas auch fahren, üben, aber das ist anderer Sand. Das ist fetter. Das ist fetterer Sand irgendwie, ne?
Viel feiner in der Wüste.
Ja, genau, und der ist, finde ich, viel schwerer zu fahren. Und du hast ihn auch überall drin. Du hast ihn in deinem Helm, ich konnte mein Visier auch nicht mehr bewegen, so, ich habe so ein Visier, ich habe Brille und Visier, das ging alles gar nicht mehr, die ganzen Klappmechanismen gingen nicht mehr, überall war der Scheiß drin, er ist immer noch überall in meinem Motorrad und er ist sogar in meiner Unterhose.
Ja,
du konntest nachher den scheiß Stiefel, kannst du nachher umdrehen und der kam da raus. Also ich will damit nur, und wir hatten 38 Grad im scheiß Oktober, ne, das muss man halt auch mal sagen.
Ja.
Ich will damit nur sagen, ich habe ein bisschen schnuppern können. Und das hat es noch krasser gemacht. Ich finde, das kann man den Leuten da zu Hause auch nicht oft genug sagen. Das sieht halt immer cool aus, wenn man sich diese Videos anschaut bei YouTube, ne, wie die ganzen Red Bull-Fahrzeuge da so durchknallen und sowas. Ne. Was das aber wirklich vor Ort heißt, das kann man sich auch nur annähernd vorstellen, wenn man echt mal da gewesen ist. Es ist so, so krass. Es ist so eine Herausforderung für Technik, für den Menschen, körperlich, aber auch mental, dass ich nicht genau weiß, wie das geht. Und weißt du, ich habe Sport studiert. Ich kenne auch noch Profisportler aus anderen Sportarten, heute noch. Und ich finde, das meine ich ganz im Ernst, ich finde, dass dieser Sport ganz, was so die Beanspruchung angeht, ganz, ganz vorne mitspielt. Das ist wirklich krass.
Ja.
Auch so so Muskulatur, Hals und alles, ne? Wahnsinn.
Ja.
Wirklich. So, jetzt habe ich aber genug geredet. Aber du merkst, es hat mich wirklich berührt. Ja.
Ja.
Vor allem finde ich halt auch, da kommen wir auch gleich sicherlich noch dazu, das Thema ist ja so, du musst mit diesem Motorrad klarkommen und Motorrad fahren können. Du musst das verdammt lange können. Du musst körperlich fit sein und aber halt auch noch dieses mentale Game und das über Stunden. Also als ich dieses Roadbook-Training gemacht habe und wir diese 540 Kilometer-Etappe hatten und so, ich fand das total geil, aber du warst mental auch einfach erschöpft, als du dann da angekommen bist dann im Biwak abends.
Ja, klar. Können wir gleich zum Mentalen überspringen.
Ja.
Das ist aber richtig großes Thema im Rallye-Bereich. Dadurch, dass man halt wirklich fahren muss und sich gleichzeitig quasi aufs Roadbook konzentrieren muss und das Ganze in einer Geschwindigkeit, sagen wir bei 160 km/h und dann noch auf 8 Stunden. Das heißt, da kommen so viele Faktoren zusammen und da ist mentales Training extrem wichtig, vor allem auch Konzentrationstraining. Ich bin da auch damals dann, wo ich mich entschlossen habe dazu, dass ich Dakar fahre, habe ich mich an einen Mentaltrainer gewendet. Das war dann im Endeffekt sogar ein relativ guter Kumpel von mir, der Markus Schmidt.
Ja.
Der macht jetzt, ich war damals, glaube ich, der erste Sportler bei ihm. Und also der erste Motorradsportler. Und der hat mittlerweile jetzt ganz viele, also auch viele im Motocross-Bereichen, MX Master sind bei dem.
Mhm.
Und ich habe auch selber noch nie Berührungspunkte gehabt mit dem Mentaltraining. Allgemein habe ich mich da nie so dafür interessiert. Aber das hat mir dann so viel geholfen, dass, also ich würde sagen, dass ich ohne das Mentaltraining, beziehungsweise ohne die Person Markus Schmidt, Rallye Dakar niemals durchfahren hätte können.
Mhm.
Boah, da habe ich ganz viele Fragen dazu, ey.
Es ist aber ein extrem komplexes Thema. Ich finde es auch immer extrem schwierig, das einem zu erklären, was Mentaltraining ist, weil es bei jeder Person anders ist, beziehungsweise anders funktioniert. Bei mir war das damals eigentlich so allgemein schon mal das größte Thema. Es ging eigentlich schon mal damit los, warum mache ich überhaupt das Ganze?
Ja. Ja,
das
genau.
War für mich schon mal eine richtig große Hilfe, weil ich habe eigentlich immer so im Kopf gehabt, ich muss irgendwie irgendjemandem was beweisen. Hm. Ich muss immer gut dastehen, ich muss irgendwie, ich habe immer darüber nachgedacht, ich bin jetzt Rennfahrer und was denken jetzt gerade die anderen da draußen über mich. Es ging eigentlich nie um den Spaß, beziehungsweise um das, was ich mache. Und da hat er mir schon mal extrem viel geholfen, dass ich einfach mal für mich rausfinde, warum ich den Sport überhaupt mache. Also im Endeffekt mache ich den Sport, weil es mir Spaß macht. Und ich mache das Ganze für mich, weil im Endeffekt interessiert es keinen, ob ich danach Erster mache oder Zehnter oder Zwanzigster.
Ja.
Und das war für mich schon mal so ein ganz großes Thema. Und dann war das Zweite war dann auch, dass ich eigentlich immer viel zu viel trainiert habe.
Ah, das ist interessant, okay.
Zeit mit Training verschwendet habe, beziehungsweise mit ich habe mich halt eigentlich fast nie erholt, beziehungsweise bei mir gab es immer noch Vollgas. Also immer nur Training, Training, Training. Und
was hat das mit deinem Körper und deinem Geist gemacht so?
Ich bin mittlerweile also erstens viel entspannter, viel ruhigere Person geworden und auch viel, also viel besserer Fahrer. Also wenn ich überlege, damals, naja, es ist echt schwierig, das Ganze so zusammenzufassen, beziehungsweise es einem zu erklären, dass selber noch nie mit Mentaltraining was zu tun hatte.
Mhm.
Hatte er zwar schon mal Kontakt zu Mentaltraining?
Zu Mentaltraining jetzt selber so nicht, aber also ist ja komplett offen. Es gibt in einem anderen Podcast so, ich bin ja psychisch so ein bisschen mit Depressionen belastet und ja. Da halt über die Therapie, sag ich mal, befasse ich mich viel damit, mit mentalen Themen allgemein. Wie arbeite ich mental? Wie setzt man sich mit sowas auseinander? Was sind das für Prozesse, um anders Denkstrukturen aufzubauen und solche Geschichten? Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass ich so ein paar Anleihen oder ein paar Verknüpfungen da ziehen könnte, sag ich mal.
Ja, ja. Was bei mir dann auch extrem viel geholfen hat, war eigentlich allein schon eine Person zu haben. Ich meine, wir haben uns echt gut verstanden und wir verstehen uns auch immer noch gut. Aber wir hatten irgendwie so Beziehungen zueinander, die war dann echt so, dass mir allein schon das Rede mit ihm, wir haben uns einmal in der Woche getroffen, habe ein Zoom-Meeting gemacht oder ich war bei ihm. Meistens haben wir aber eigentlich zu 90% ein Zoom-Meeting gemacht. Und einfach nur das Gespräch, also wir haben uns quasi nach dem Rennen am Montag haben wir einen Termin ausgemacht.
Mhm.
Und allein schon das Gespräch, über das Rennen zu reden, über die Gefühle zu reden, was habe ich alles erlebt, was war gut, was war schlecht, dann haben wir das aufgeschrieben, was war gut, was war schlecht. Allein schon das hat mir so viel geholfen, weil, klar, ich habe meine Freundin, ich habe meine Mutter, aber das ist irgendwie nochmal was ganz anderes.
Mhm.
Und eine ganz normale Kollegin daheim, das ist dann irgendwie doch nochmal was ganz anderes, wie ein Mentaltrainer, wo sich mit sowas beschäftigt. Und allein schon die Gespräche haben mir so viel weitergeholfen. Ja.
Ja, cool. Gibt's da speziell, das wäre so meine erste Frage dazu, gibt es da auch irgendwie, weil unter Training denkt man ja erstmal, okay, gibt es irgendwelche speziellen Übungen zum im Fokus bleiben oder so irgendwie, die daraus resultieren oder so? Also kannst du da irgendwie ein, zwei Beispiele mal sagen?
Ich habe dann auch uns da selber so ein bisschen so Workouts rausgearbeitet, beziehungsweise der Markus hat das gemacht. Wir haben zum Teil, erstmal ging es darum, dass man quasi irgendwie Konzentration und der körperliche Aspekt, also beziehungsweise irgendwas Körperliches macht und gleichzeitig sich aber noch auf irgendwas konzentrieren muss.
Mhm.
Und da haben wir uns so Workouts rausgesucht. Damals zum einen waren wir zum Beispiel auf der Slackline. Das konnte ich zum Beispiel anfangs auch noch gar nicht.
Ah, spannend, okay.
Noch nie gemacht. Und habe eigentlich auch dann einfach das mit ihm dann zusammen gelernt, dass er auf der Slackline läuft, inklusive quasi Vorlauf und auf der Slackline umdrehen oder zurücklaufen. Und dann haben wir uns quasi dann, beziehungsweise ich, oder er hat mir das so beigebracht, dass ich dann, also das ist so schwierig zu erklären, dass ich mit meiner mentalen Stärke das dann irgendwie so hinbekommen habe, dass ich da einfach drüber gelaufen bin. Also das war dann echt echt krass. Also ich habe mir das eingeredet, dass ich das kann und ich habe mir das so ein bisschen rausgearbeitet, was brauche ich dafür, um über das Slackline zu kommen.
Das klingt fast schon so ein bisschen esoterisch irgendwie, ne? Aber
ja.
Das ist voll geil, oder?
Ist richtig geil, das zu hören.
Ich muss den Fuß so hinsetzen, habe mir das dann rausgearbeitet und genau so bin ich dann über das Slackline gelaufen. Also es war dann echt krass.
Ja.
Und gleichzeitig hat er mir dann quasi Frage gestellt übers Roadbook, beziehungsweise hat mir Roadbook hingehalten. Eine Sekunde.
Ja.
Ich muss mir das merken und muss das dann aufsagen. Und gleichzeitig aber noch laufen.
Ja.
Oder wir haben auch andere, zum Beispiel, was wir auch gemacht haben, wir haben so Wand gehabt mit so Lichter, wo du ausschlagen musst.
Ja.
Und gleichzeitig musste ich dann noch auf dem Wackelbad stehen. Das heißt, ich bin auf dem Wackelbad gestanden. Er hat mich irgendwie mit dem Stock angestupst. Ich muss gleichzeitig die Lichter ausschlagen und gleichzeitig hat er mir noch irgendwelche Matheaufgaben gestellt.
Alter.
Also so Zeug sind halt extrem gut.
Und das sind, weißt du, woran ich gerade denken muss? Richtig peinlich gerade, ne? Aber ich bin ja auch so ein Kind der alten Actionfilme, ne? Ich denke gerade an diesen Jean-Claude Van Damme-Film, Alter, wo irgendwie so mit verbundenen Augen und irgendwie genau hören muss und so, wo irgendwelche Bewegungen passieren und sonst was und dabei Spagat macht und so, wo man so denkt, was hat das eigentlich damit zu tun, mit dem, was ich wirklich machen muss, ne?
Ja.
Aber ich glaube, das macht die guten Trainer auch aus, ne? Die fordern von dir Dinge, die Sachen abrufen und trainieren, wo du im ersten Moment gar nicht genau weißt, was soll das jetzt eigentlich, ne? Aber du wirst später wahrscheinlich merken, wie bei Karate Kid, wirst du später merken, wenn Mr. Miyagi sagt, so, jetzt ist Zeit, ne? Jetzt geht's ins Turnier, dass es dir ganz viel bringt, weil ich habe eben so überlegt, mit den Matheaufgaben, ey, du musst halt auch noch Roadbook lesen dabei. Ja. Bei der ganzen Anstrengung, ne? Dein ja. Gehirn muss auch noch funktionieren und so, ne?
Ja. Also es war ab dann echt, ja, da gibt es noch so viel mehr, wo man dann über die Jahre herausgearbeitet habe. Zum Beispiel auch bei der Rennen haben wir dann angefangen, irgendwann nach dem Rennen aufschreiben, was war gut, was war schlecht.
Ja.
Und einfach, das hast du ja früher nicht gemacht, dann bist du einfach Rennen gefahren und dann war das Rennen rum.
Mhm. Ja, genau.
Dann muss ich mal ein bisschen mit dem Rennen, beziehungsweise ja. die Gefühle aufschreibe, was war gut, krass, was war schlecht und so. Also das, ja.
Vielleicht ist das der Unterschied zwischen gut und richtig gut, weißt du? Dass man sich mit solchen Sachen auch noch auseinandersetzt.
Ja. Ah, das also ich würde es auf jeden Fall jedem, der irgendwie, also nicht mal unbedingt jetzt im Motocross, also in jeder Sportart finde ich, ist das echt wichtig. Also wenn mal irgendjemand das ausprobieren möchte, kann er sich da gerne bei dem Markus melden.
Cool.
Markus Schmidt, Mentaltraining, das gibt es auf Instagram. Und, also wirklich.
Ja.
Mega.
Sehr cool. Ja, ich könnte jetzt über dieses Thema, ich finde das super spannend, also generell so mental, Psyche und so, da befasse ich mich eben aus dem Kontext, was ich vorher gesagt habe, relativ viel damit und finde das mega, mega spannend und könnte jetzt noch ganz viel dazu fragen und sagen und so, aber wir müssen so ein bisschen ja auf die Zeit gucken, deshalb würde ich, Mike, ganz gerne dich an der Stelle einladen. Ich habe ja noch den Rallye-Talk, da quatsche ich meistens alleine, ob wir da mal einfach so eine Mentalfolge machen wollen, nur um dieses mentale Thema.
Das würde mich auch interessieren.
Ich finde es voll geil. Ich finde es voll geil. Entspannt nach der Dakar. Davor wäre, glaube ich, ein bisschen stressig. Nehmen wir uns schön Zeit, weil ich finde das Thema und ich mache auch so ein paar Sachen. Wird, glaube ich, spannend, sich darüber einfach mal locker auszutauschen. Hätte ich Bock.
Da kann ich nur sagen, Leute, abonnieren, Leute. Dann kriegt ihr das auch mit. Also das finde ich auch sehr, sehr, sehr spannend. Aber bevor wir Schluss machen, Grisine, eine Sache haben wir noch im Zettel, oder?
Ja, wir haben das Thema körperliche Vorbereitung noch, würde ich noch mit abschließen, glaube ich.
Genau.
In der Zeit. Und eine kurze Frage noch. Hast du auch trotz allem Training mental, also man hat das ja bei Kirsten Landmann dann zum Beispiel gesehen, dass sie auch unheimlich emotionale Momente auf so einer langen Etappe haben kann, wo einem dann doch Gedanken kommen an Freunde, Familie, was auch immer oder so. Hast du das auch oder bist du so im Fokus auch aufgrund von diesem Training, dass spannend. Da einfach kein Platz ist für sowas in dem
Moment? Ich bin sowieso ein extrem emotionaler Mensch. Also das sage ich jetzt einfach mal so. Also deswegen habe ich das auch nicht unter Kontrolle. Trotz meinem Mentaltraining. Und also ich bin fokussiert, das ist gar keine Frage, aber da gibt es dann schon mal so Momente, wo man dann nach 8 Stunden Fahrt irgendwann mal auf der Etappe zurückfährt, sich dann irgendwie fragt, was man da macht.
Ja. Yeah.
Aber im Endeffekt ist dann genau das der Punkt, wo ich dann mit meinem Trainer auch das herausgearbeitet habe, bei solchen Situationen halt mache, habe ich dann irgendwelche Wörter, wo ich mir dann quasi einrede, beziehungsweise wo ich dann in meinem Kopf habe und dann geht es mir da besser. Also das ist dann gerade zum Mentaltraining dazu, dass man quasi dann umschaltet.
Ja, spannend.
Aber ich
cool, ey. Ja, voll. Und es ist auch wichtig, diese Emotionen und Gefühle auch zuzulassen und dem so einen Platz und Raum zu geben und damit umzugehen. Das ist ja wichtig. Ja, cool. Dann würde ich sagen, bevor ich mich jetzt völlig in dem Thema verliere, das Thema körperliche Fitness.
Genau.
Ja.
Körperlich. Im Endeffekt ist eigentlich, auch wieder so, wie beim Motorradfahrer, dass man gucken muss oder man soll schauen, dass man viel lange Sachen macht. Das heißt, was extrem gute Sachen sind für das Rallye-Fahren, sind lange Rennradtouren. Mache ich sehr ungern, weil ich jetzt nicht gerade unbedingt der Rennradfahrer bin. Ich fahre lieber Mountainbike.
Ich
aber wenn man mal zum Beispiel die Profis anschaut, Tobi Preis jetzt gar nicht unbedingt, aber Benavides-Brüder, Die gehen zum Teil 6 über 8 Stunden Rennradfahrer, also das
Digga, ist echt krass. Digga, ja.
Ich habe leider die Zeit nicht dazu, ich gehe dann 2 Stunden Radfahrer oder 3 Stunden Radfahrer.
Auch mega krass.
Aber ja, im Endeffekt lange Sache, das heißt, ich gehe ab und zu joggen, gute Stunde oder noch länger.
Reden wir dann von jedem Tag, Mike?
Ja, doch schon, ja.
Also, heavy.
Also ich gucke schon, dass ich jeden Tag was mache. Also
Chrissy und ich einfach so, der Schweinehund kriegt gerade richtig aufs Maul so.
Ja.
Nee, also wirklich, ja.
Das ist krass.
Heute ist der Tag, wo ich mal ausnahmsweise nicht trainiert habe. Aber ich war jetzt auch 5 Tage unterwegs und muss jetzt heute mal ein bisschen runterfahren. Aber ich schaue, dass ich jeden Tag was mache und ich schaue immer, dass ich abwechselnd trainiere. Das heißt, ich mache meistens einen Tag Kondition, einen Tag ein bisschen Krafttraining. Krafttraining ist dann meistens auch so, dass ich zu 90% Kraftausdauer trainiere.
Ja.
Das heißt, mit weniger Gewicht. Ja. Viele Wiederholungen.
Ja.
Ich mache auch viele so Koordinationstraining. Das heißt, ich gucke, dass ich irgendwie die Kraft verbinden mit Koordination und Gleichgewicht.
Genau, genau, genau.
Und
Mike, ich bin ja Sportwissenschaftler tatsächlich und das, also genau, das hätte ich jetzt ja auch empfohlen für sowas, weil ich habe sowas mal gelernt, so Trainingspläne schreiben und so, ne? Weil die pure Kraft so, das bringt dir ja nichts. Ne, also dieses,
genau, als wenn man Motorradfahrer.
Das schränkt dich ja voll ein, wenn du irgendwann so einen Stirnnacken hättest, ne? Du könntest ja gar nicht mehr dich richtig bewegen auf dem Motorrad und sowas, ne? Du musst ja, weißt du, ich erzähl mal kurz eine kleine Anekdote, ne? Ich hatte Leute bei mir im Studium, die waren, der eine zum Beispiel war Vize-Deutscher Meister so im wie heißt das hier, Dingsstemmen, Gewichtstemmen, ne? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Wo du so über die Beine das hochstemmst. Und der hat diese Tourenprüfung, die man machen muss, vor sich hergeschoben. Der konnte am Ende aber, war der nicht in der Lage, einen Geschirrspüler auszuräumen. Der kriegte den Arm nicht mehr hoch. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen glaube ich, und das ist, glaube ich, ein guter Tipp für Leute, die da fitter werden wollen, es bringt nichts, dass ihr auf Maximalkraft geht. Das bringt nichts. Ihr müsst auf Ausdauerkraft gehen, das ist wichtig. Und, genau, was du auch gesagt hast, finde ich total cool, diese sogenannte intramuskuläre Koordination, ne? Also, dass die Muskeln so Freihandeltraining und sowas, ne? Dass die so, die Muskeln wissen, was macht der Antagonist so und ausgleichen, genau, und alles. Also dass das zentrale Nervensystem sofort checkt, okay, mein einer Muskel muss da, weil das Motorrad macht das, ich muss da ausgleichen, dann muss das andere, das passiert ja alles, ohne dass du drüber nachdenkst, ne? Das ist ja alles so.
Also wie gesagt, deswegen muss man eigentlich im Endeffekt Motorrad fahren, aber ich mache eigentlich auch gerne, wie gesagt, das Körperlege, was auch dazu gehört, finde ich.
Ja, ja, ja.
Und Maximalkrafttraining kann man schon mal machen, aber man sollte sich, denke ich, schon auf das, auf Kraftausdauer konzentrieren.
Ja.
Und was wollte ich denn jetzt gerade noch sagen zu dem Thema? Ein bisschen zwischen weg.
Ja, ja, macht nichts.
Im Endeffekt, was auch noch ein gutes Training ist, was ich eigentlich immer machen wollte, ist Langlauf, glaube ich.
Ah, krass, krass.
Für, also Langlauf gehe, dann schwimme, gehe ich ab und zu auch mal, nicht ganz so oft.
Lebst du auch noch irgendwann zwischendurch, Mikey?
Manchmal schon, ja. Nee, im Endeffekt ist das Gute, dass man beim Motorradfahrer kann man wirklich alles machen. Also,
ja, ja.
Du kannst Radfahren gehen, joggen, schwimmen, wandern.
Weißt du, was ich gerade so in meinem Kopfkino, was sich gerade so abspielt, ist, dass du sagst ja schon so, ja, ey, so Rennradfahren und so, das ist so Mittel bei mir, so in der Skala, die ich, Sachen, die ich gerne mache und so, geht so. Und dass du dich wahrscheinlich dann aufs Motorradfahren wieder richtig freust, ne? Weil du denkst, boah, heute kann ich wieder den ganzen Tag Motorrad fahren. Richtig geil. Obwohl es auch scheiß anstrengend ist.
Das eigentlich bei mir gar nicht so der Fall ist.
Ja.
Also ich bin eigentlich echt eher so der wo gern körperlich trainiert.
Ja, okay. Krass.
Und also ich gehe auch mal gerne Motorrad fahren, das ist klar, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also irgendwie.
Ey, ist spannend.
Ich freue mich schon aufs Motorradfahren, als es hält sich aber eigentlich in Grenze. Also.
Ja.
Ich freue mich aber extrem als auf die körperliche Workouts.
Aber du magst das schon gerne, wenn man sich so ein bisschen an die Limits pusht und sowas, ne?
Ja, das auf jeden Fall.
Wenn es auch ausgepowert ist, so richtig, ja.
Ist es dann beim Motorradfahren eher so diese Wettkampfsituation, wo dir dann sagst, so, hey, bei so einem Rennen, da habe ich halt diesen Kick mit dem Motorradfahren nochmal mehr dabei, als wenn ich eben so meine 2-Stunden-Turns fahre?
Das auf jeden Fall. Also ich gehe, aber also was bei mir mittlerweile auch so ist, dass ich echt gar nicht gern trainiere gehe, allein.
Ja.
Also wenn, dann gehe ich immer mit einem Kumpel trainieren. Aber Rennefahrer ist dann schon das, was am meisten Spaß macht, auf jeden Fall.
Ja, cool.
Was mir jetzt noch eingefallen ist, was ich gerade eben erwähnen wollte, war Rumpftraining. Das ist eigentlich das Wichtigste beim Motorradfahren. Also was ich extrem viel mache, ist Körpermitte. Das heißt, so Stützübungen, wo man quasi, man nennt es Core. Also Sportwissenschaftler kennen es bestimmt. Quasi alles um den Rücken stärkt.
Ja, ja.
Und auch extrem viel Rücken trainiert, weil gerade so Rückenverletzungen sind nicht ohne. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen was macht dafür, der Rücken stärkt, dann ich würde nicht sagen, dass es dass man dann Glück hat, wenn man stürzt, beziehungsweise dass man
komplett. Ja, ja, ja.
Aber man ist einfach nochmal eine Nummer sicherer, denke ich, wenn man gar nichts macht.
Bin ich komplett deiner Meinung. Ja. Weißt du, du hast einmal deinen Panzer von irgendeiner Marke um und so, mit irgendwelchen Schaumstoff drin und sowas, aber viel wichtiger ist, dass dein Körper halt insofern gepanzert ist, dass deine Muskeln da ein bisschen Widerstand geben, wenn du irgendwo aufprallst, ne?
Ja.
Und gerade so von der Schultermuskulatur, und du hast ja auch an der Wirbelsäule direkt Muskeln, ne? So diesen Erector Spinae und so, die dafür zuständig sind, dass wenn du so einen Aufprall kriegst, oder auch allein beim Fahren kriegst du ja die ganze Zeit eigentlich aufs Maul im Rücken, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Also es geht ja die ganze Zeit, also das können wir uns normalerweise wahrscheinlich kaum vorstellen. Dass wenn du mit deinem Chopper die ganze Zeit auf der Cross-Enduro-Strecke fährst. So muss ich das anfühlen.
Was ich jetzt noch abschließend sage,
ja. Recht, ja.
Was ich glaube noch am allerwichtigsten finde, ist Beweglichkeit.
Ja.
Gerade beim Motocross oder Enduro, wenn man da mal ab und zu sieht, jetzt gerade bei der Motocross-WM, wenn die Jungs absteigen und stürzen, wie der Körper sich, also wenn man jetzt gerade so Zeitlupe-Videos sieht.
Verbiegt, ne?
Wie der Körper sich verbiegt.
Ja.
Das geht echt nur, wenn die Jungs wirklich extrem beweglich, die dehnen sich viel, die machen extrem viel Beweglichkeit. Also das ist auch noch ein Thema, wo ich so gut wie es geht als mache.
Du musst eine Katze sein. Du musst eine Katze sein.
Ja, eigentlich muss ich eine Katze sein. Also anders funktioniert das nicht, wenn man das halt mal sieht.
Ja.
Wie es die verbiegt, das ist schon heftig.
Wie stellt man sich das vor, Mike, vor dem Wettkampf, also vor der Etappe so, ne, vor der Stage? Sieht man da dich und einen Tobi und so und Matze, Walkner und so, sieht man die da wie sie so wie im Schulsport sich so Hampelmänner machen und so dehnen und so?
Also eigentlich alle, außer Tobi Preis.
Ja. Das ist so ein geiler Typ, Mann. Das ist ihm einfach scheißegal.
Tobi Preis ist auch der Einzige, das wissen wir aus sicherer Quelle, der einfach auch keine Energieriegel oder sowas mitnimmt und einfach nur Wasser in seinem Camelback hat. Das ist einfach so ein typisches Känguru.
Und ich weiß auch aus sicherer Quelle, dass ich glaube ich KTM, also quasi die Red Bull-Fahrer, da treffe ich sich, glaube ich, ein paar Mal im Jahr zum Training im Red Bull-Center in Salzburg.
Ja.
Und dass der Tobi Preis da eigentlich gar nicht erscheint. Und KTM sagt aber, glaube ich, dass es okay ist, weil im Endeffekt, wenn er seine Leistung
bringt, Mann.
Das ist ja okay, aber
das ist schon ein Phänomen. Ich habe ja dieses Buch gelesen, das habe ich von Grisi bekommen, Price to Pay, ne, von ihm. Da musst du so oft lachen in diesem Buch, weil du denkst, das ist doch nicht wahr. Das stimmt doch nicht, was da steht.
Das ist so ein also im Positiven richtig bekloppter Australier, der halt zufällig schnell Motorrad fahren kann.
Ja.
Das ist echt sehr, sehr witzig, ey. Ja, geil, ey.
Ich glaube übrigens, das will ich noch kurz sagen, aber ich weiß, dass Grizzly das auch so sieht. Ich glaube, wir werden den noch lange im Rallye-Sport sehen. Ich glaube, der wird bald auf mehreren Spuren unterwegs sein. Wollte ich nochmal sagen.
Ich glaube auch, dass er ein letzter Dakar ist jetzt.
Ja. So.
Ich glaube auch. Wird spannend. Bei uns wird es auch spannend, und zwar in der nächsten Folge mit Mike. Heute haben wir ordentlich den Zeitrahmen überrissen.
Ah, fuck, ja, stimmt.
Aber es war einfach so cool, so viele spannende Themen, Leute. Ja. Und deshalb unbedingt, ne, das nächste Mal wieder dabei sein bei Dakar FM auf der Road to Dakar mit Mike. Bis dahin, von
tschüss.
Meiner Seite, macht es gut.
Bis dann.
Tschüssi.
Radio Dakar.